Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, ich begrüße Sie am Ende eines Tages, der heute vor 75 Jahren als der längste Tag in die Geschichte einging. In den frühen Morgenstunden des 6. Juni 1944 begann die Operation Overlord, die erfolgreiche Landung der westlichen Alliierten von England aus in der Normandie. Wer heutzutage die friedlichen, breiten Strände dort besucht, so wie hier am sogenannten Abschnitt Omaha, der kann sich kaum vorstellen, welch grauenhaft blutigen Kämpfe dort an diesem D-Day, einem Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs, stattfanden. Aber für die, die dabei waren, haben sich die Eindrücke unauslöschbar ins Gedächtnis gebrannt. Es werden natürlich von Jahr zu Jahr weniger. Und so war dieses 75. Jubiläum nochmal ein besonderer Anlass, um ihren Mut und ihr Opfer im Kampf gegen Nationalsozialismus und Hitlerdeutschland zu ehren. Sabine Rau.
Seit Stunden haben sie ausgeharrt auf dem Soldatenfriedhof in Colleville-sur-Mer in Erwartung der beiden Präsidenten. 160 US-Veteranen, alle weit über 90. Sie haben die weite Reise noch einmal auf sich genommen. Russell Pickett ist der letzte bekannte Überlebende der legendären Kompanie A. Private Pickett, Sie ehren uns mit Ihrer Anwesenheit. Er und seine Kameraden haben dafür gekämpft, Frankreich und schließlich ganz Europa von den Nazis zu befreien.
Je dis merci. We know what we owe.
Ich sage Danke. Wir wissen, was wir ihnen zu verdanken haben. Unsere Freiheit. Im Namen meiner Nation, ich bedanke mich. Und in Richtung des US-Präsidenten und seiner America First-Strategie fügt er hinzu: Amerika, lieber Präsident Trump, war immer dann am größten, wenn es für die Freiheit der anderen gekämpft hat. Der 6. Juni 1944 war ein kalter, stürmischer Tag. Im Morgengrauen begann eine der größten Militärinvasionen der Geschichte. 150.000 Soldaten, vor allem Briten, Amerikaner, Kanadier, landeten an der französischen Küste. Der Befreiungskampf begann, unterstützt von mehreren tausend Fallschirmspringern. 75 Jahre später springen erneut britische Soldaten über der Normandie ab. Zur Erinnerung an den Tag, an dem die Befreiung Europas begann. Diese beiden waren dabei am D-Day. Sie haben das alles noch sehr präsent. John Hayes war erst 19 und Panzerfahrer auf einem britischen Sherman. Es war eine beängstigende Zeit. Wir wussten nicht, was wir da taten oder was uns dort passieren würde. Es ging einfach darum, zu überleben, Stunde für Stunde. Das ist halt der Krieg. Peter Jordan blickt wie die anderen auf fast ein ganzes Jahrhundert zurück. Er hört ein wenig schlecht, doch er hat einen sehr kritischen Blick in die Zukunft. Ich bin sehr beunruhigt, was Europa anbelangt. Ich denke nicht, dass die EU, so wie wir sie heute kennen, noch lange existieren wird. Sie waren bereit, alles zu geben für ihr Europa. Jetzt, meinen sie, müssen sich andere kümmern.
Die Landung in der Normandie war unter anderem auch deshalb erfolgreich, weil es den Briten gelungen war, die verschlüsselten Funksprüche der Wehrmacht zu knacken. Dafür gab es in einem Vorort von London einen speziellen Stützpunkt, wo der geniale Mathematiker Alan Turing diese Maschine entwickelt hatte. Nicht umsonst wurde sie Turing-Bombe genannt, weil diese wichtige Waffe im Kampf gegen Hitlers Soldaten in Minutenschnelle den deutschen Enigma-Code entschlüsseln konnte. Doch nicht weniger entscheidend waren Tausende von vor allem Frauen, die dann die Flut von Meldungen sortierten und auswerteten. Alexander Westermann.
Es ist der 1. September 1939, als in dieser Villa nordwestlich von London 150 Menschen eintreffen. 7000 weitere werden über die kommenden Kriegsjahre zu ihnen stoßen und gemeinsam werden sie den Verlauf des Zweiten Weltkriegs maßgeblich beeinflussen. Der ehemalige Landsitz Bletchley Park, er war damals das Zentrum des britischen Auslandsgeheimdienstes. Von hier aus wurde unter anderem auch die D-Day-Operation vorbereitet. 18 Monate lang hat man hier geplant, um zu verstehen, wo die Deutschen ihre Abwehr entlang der besetzten französischen Küste aufgebaut haben. Und als die D-Day-Operation dann startete, wusste man fast genauso viel wie die Deutschen selbst und exakt, was einen erwartete. Unter anderem der Enigma-Code der Deutschen wurde hier entschlüsselt. Tausende Funksprüche wurden mitgelesen, sodass die Alliierten über alles Bescheid wussten, was die Deutschen planten. Sogar Falschmeldungen wurden gestreut, um der Wehrmacht weiszumachen, man werde in Calais statt in der Normandie landen. Rena Stewart, sie war damals dabei. 96 ist sie mittlerweile. Damals übersetzte sie die abgefangenen Funksprüche ins Englische. Unsere Soldaten haben sich komplett auf uns verlassen. Wir haben die Funksprüche damals fast genauso schnell gelesen wie die Deutschen selbst. Es waren überwiegend Frauen, die hier damals Ordnung in das Chaos der Zehntausenden feindlichen Funksprüche brachten und so die Information nutzbar machten. Lange mussten sie schweigen. Erst in den 70er Jahren wurde nach und nach klar, wie entscheidend die Arbeit im Bletchley Park war. Seit April wird diese jetzt in einer Dauerausstellung auf dem Gelände aufgearbeitet, eröffnet von Herzogin Kate. Meine Großmutter und ihre Schwester haben hier gearbeitet. Aber als sie noch lebte, durfte sie nicht darüber sprechen, denn sie hatte ein Schweigegelübde abgelegt. Genau wie die Kolleginnen ihrer Großmutter, von denen sie bei dieser Gelegenheit einige traf. Unter ihnen auch Rena Stewart. Jetzt darüber sprechen zu können und zu wissen, dass die Leute jetzt wissen, was wir geleistet haben, das macht mich stolz. Jedem Einzelnen in Bletchley Park solle gedankt werden, schrieb der spätere US-Präsident und damalige General Eisenhower gegen Ende des Krieges. Die Arbeit hier habe tausende Leben gerettet.
Wie sich die Zeiten doch ändern. Es ist genau 2 Jahre her, dass im Juni 2017 die Grünen in unseren bundesweiten Umfragen bei gerade mal 7% lagen. Grüne im Sinkflug, lauteten Zeitungsschlagzeilen damals. Aber die politischen Konjunkturzyklen, die werden offenbar immer wechselhafter. Denn nicht nur haben die Grünen nun bei der Europawahl erstmals die SPD bundesweit überholt. Sie sind im neuen Deutschland-Trend, El Neni in Köln, auch auf dem besten Weg zur Volkspartei.
Ja, tatsächlich, wie sich die Zeiten ändern. Wir haben in der aktuellen bundespolitischen Stimmung tatsächlich große Veränderungen, wie wir sie schon lange nicht mehr hatten. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann kämen die Grünen auf 26% plus 6 Punkte im Vergleich zu Anfang Mai. Sie wären zum ersten Mal stärkste Kraft vor der Union und haben damit auch ihren Rekordwert hier bei uns im Deutschlandtrend erreicht. Auf dem zweiten Platz läge die Union mit 25% minus 3 Punkte im Vergleich zu Anfang Mai. Die SPD büßt noch mehr Punkte ein, 6 Punkte minus, nur noch bei 12%. Die AfD landet bei 13% plus 1 Punkt. Die FDP ist stabil bei 8% und die Linke verliert 2 Punkte, landet bei 7%. Aber das ist tatsächlich eine starke Veränderung. Und ein Indikator dafür, warum das so ist, der scheint zu sein, dass die Grünen für viele Bürger im Moment genau die Themen besetzen, die für sie besonders wichtig sind. Wir wollten nämlich wissen, welche Parteien geben denn Antworten auf die Fragen der Zukunft, die jetzt dringend sind. Und da sagen 27% der Bürger, das tun die Grünen. Das sind die meisten, die das sagen. 12% sagen das von der Union und nur 2% sagen das von der SPD. Wichtig ist hier zu beachten, 45%, also fast jeder Zweite, sagt, entweder ich traue es keiner Partei zu oder ich weiß es nicht, ich kann mir da kein Urteil bilden. Aber man muss festhalten, rund ein Viertel sagt im Moment, die Grünen haben die Antworten auf die Fragen der Zukunft. Das ist ein Wert, der sich im Vergleich zu vor der Europawahl auch noch mal deutlich verbessert hat.
El Neni, vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen uns dann gleich noch mal mit weiteren interessanten Zahlen hierzu.
Bis gleich.
Denn wir wollen uns erst noch mal kurz anschauen, welche Auswirkungen es auf die Bundespolitik hat, wenn die Grünen nun so im Mittelpunkt stehen und den Regierungsparteien im Nacken sitzen. Eine Momentaufnahme ist das, klar, aber welche Machtoptionen könnten auf die Grünen zulaufen? Welche Konsequenzen ziehen die überholten Parteien nun? Und hat das irgendwelche Auswirkungen auf das Fortbestehen der Großen Koalition? Julia Kretian.
Gewitter sind komplexe meteorologische Erscheinungen. Wann und wo ein Blitz einschlägt, kaum vorherzusagen. Doch im politischen Berlin war spätestens nach der Europawahl klar, beim Wähler hat sich etwas zusammengebraut. Der Donner heute wird zum dröhnenden Paukenschlag. Die derzeit noch kleinste Oppositionspartei erstmals ganz vorne in den Umfragen. Dazu ein Parteivorsitzender, von dem mancher schon munkelt, dass er demnächst auch übers Wasser gehen kann. Doch Robert Habeck erwischt, wie passend, eine Regenpause und will auch sonst auf dem Boden bleiben.
Es passiert etwas und wir sind Teil davon und man steht selber mittendrin und das ist schon, es ist schon besonders, das muss ich einräumen, dass man begreift, dass gerade sich Demokratie nochmal neu aufstellt und formatiert. Aber es ist nicht so diese Unernsthaftigkeit, die manchmal mitschwingt. Oh, das ist ja irgendwie ein Hype oder ein Höhenflug. So fühlt es sich überhaupt nicht an, sondern es ist wie Arbeit.
Im kleinsten Bundesland Bremen feiern die Grünen heute noch ein bisschen und beschließen am Abend Koalitionsverhandlungen mit SPD und Linkspartei. Dabei wäre auch Jamaika möglich gewesen. Ein Vorbild für den Bund? Habeck wiegelt umgehend ab.
Es war eine knappe Entscheidung, so viel darf ich verraten. Die CDU ist uns weit entgegengekommen. Am Ende fehlte das Vertrauen, dass dann die Zusagen im Bundesrat auch eingehalten werden.
Dabei haben grüne Themen bei der politischen Konkurrenz gerade Hochkonjunktur. Die Ministerpräsidenten zu Gast bei der Kanzlerin haben unisono ein neues Mantra: Klimaschutz. Alle sind sich einig, alles soll jetzt schneller gehen, als wollten alle grüner als die Grünen sein.
Es war immer ein Herzensanliegen der Union, auch Klimaschutz voranzutreiben.
Ich bin sehr dafür, dass wir gemeinsam, die in der Regierung stehen, jetzt zeigen, dass das geht und dass wir diejenigen sind, die es auch am besten hinbekommen.
Nur Merkel gibt mal wieder den Blitzableiter.
Wir waren nicht gut genug, das muss man sagen. Aber wichtig war uns das Thema immer.
Ein bisschen mehr Klimakanzlerin geht schon noch, oder?
Die Klimaziele haben absoluten Vorrang für die Arbeit der Bundesregierung.
Na bitte, sonst hätte manch Bremer Grüner schon einen anderen Vorschlag.
Kanzler Habeck könnten wir drüber nachdenken oder Frau Baerbock als Kanzlerin oder eine Doppelspitze als Kanzler, das wäre auch mal was Neues.
Bei diesen Umfragewerten aber hält die GroKo womöglich noch eine Weile. Schließlich wollen derzeit weder SPD noch Union alleine in den Sturm. Und wer weiß, auch eine politische Wetterlage kann sich schnell wieder ändern.
Und damit noch einmal nach Köln zu El Neni mit dem Deutschland-Trend, dem aktuellen. Die Grünen gewinnen also, Union und SPD verlieren. Was sagen die Zahlen dazu, woran das liegt?
Also einerseits haben wir tatsächlich im Moment eine große Unzufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung. 3/4 der Bürger sind weniger oder gar nicht zufrieden. Aktuell nur noch rund 1/4 zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Das ist kein Rekordtief, aber das ist ein relativ schlechter Wert. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass beide ehemaligen Volksparteien ein regelrechtes Profilproblem haben, vor allem die SPD. Und das sieht man hieran. Wenn man fragt, man weiß nicht, wofür die SPD steht, dann sagen 72% der Bürger, genau, ich weiß nicht, wofür die SPD steht. Und wenn man auf die SPD-Anhänger guckt, die dieser Partei ihre Stimme geben, dann sagen immer noch 47%, ich weiß nicht, wofür die Partei steht. Das ist ein desaströser Wert. Bei der CDU sieht es etwas besser aus. Bei der sagen 43% der Bürger, ich weiß nicht, wofür die CDU steht. Von den Anhängern sagen es 21%. So viel zu den Inhalten. Jetzt mal zum Personal. Das ist das zweite Problemfeld. Und auch da sieht es bei der SPD deutlich schlechter aus als bei der CDU. Wir wollten nämlich wissen, fehlt der SPD gutes Führungspersonal? 82% bejahen diese Aussage. Dieselbe Aussage bezüglich der CDU bejahen nur in Anführungszeichen 53% der Bürger. Und warum steht die CDU da möglicherweise noch etwas besser da? Dafür gibt es natürlich immer noch die Kanzlerin, die einen gewissen Amtsbonus hat. Aktuell sind mit der Arbeit von Angela Merkel 53% der Bürger zufrieden. Minus 2 Punkte im Vergleich zu Anfang Mai. Damit ist sie aber immer noch die Politikerin, die meiste Zustimmung in Deutschland genießt. Anders sieht es bei der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer aus. 24% sind mit ihrer Arbeit aktuell zufrieden. Minus 12 Punkte im Vergleich zu Anfang Mai. In der Summe muss man sagen, die Bürger meinen also, dass perspektivisch bei der CDU auch etwas in Sachen Personaltableau getan werden muss.
Und über ein Sachthema gibt es ja auch schon seit längerem unterschiedliche Ansichten in der Koalition, nämlich bei der Grundrente. Wie wird das in der Bevölkerung gesehen?
Also die Grundrente ist ja ein Projekt, das vorsieht, dass Menschen, die 35 Jahre lang und mehr in die Rentenversicherung eingezahlt haben und am Ende eine zu geringe Rente bekommen, dass die einen finanziellen Aufschlag erhalten sollen. Dieses Projekt Grundrente, das genießt eine breite Zustimmung bei der Bevölkerung. 82% sind für die Einführung einer solchen Grundrente, nur 16% sind dagegen. Die Zustimmung zieht sich übrigens durch alle Parteianhängerschichten, durch alle Generationen. Das ist erstmal ein deutlicher Rückenwind. Strittig wird es aber bei der Frage, ob es diese Grundrente mit oder ohne Bedürftigkeitsprüfung geben soll. Das haben wir auch abgefragt. Für eine Grundrente mit Bedürftigkeitsprüfung sind 47%. Das heißt, nur die Menschen, die sie auch wirklich brauchen, sollen sie bekommen. Gegen die Bedürftigkeitsprüfung sind aber 50% der Bürger. Die sagen also automatisch, jeder soll die Grundrente bekommen, egal ob er bedürftig ist oder nicht. Die Deutschen sind in der Frage also offenbar genauso gespalten wie die Regierungsparteien SPD und Union, die das Projekt jetzt gemeinsam irgendwie auf den Weg bringen wollen. Alle weiteren Zahlen und Analysen zu diesem Deutschlandtrend finden Sie wie immer im Netz unter tagesschau.de.
Nee, vielen Dank für diese Einsichten nach Köln.
Danke nach Hamburg.
Ja, die Erkenntnisse aus diesen Zahlen des aktuellen Deutschlandtrends. Dazu jetzt ein Kommentar von Thomas Berbner vom Norddeutschen Rundfunk.
Es ist nur eine Momentaufnahme, ein Stimmungsbild. Und doch belegen die Zahlen einen wachsenden Vertrauensverlust in die Arbeit der Großen Koalition. Die Bürger haben ein sicheres Gespür dafür, welche Partei wirklich regieren will, wer fest an den Sinn des eigenen Handelns glaubt. Und wie sieht es da gerade aus? Die selbstzerstörerischen Kräfte in der SPD senden ein fatales Signal aus. Die Partei selbst schürt die Zweifel an ihrer Regierungsfähigkeit und das nicht zum ersten Mal. Wer lieber Grundsatzdebatten und Verstaatlichungsfantasien auslebt, wer regelmäßig die eigenen Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten aussehen lässt wie dumme Schulkinder, der muss sich schon ernsthaft fragen lassen, warum klärt ihr das nicht erstmal unter euch, statt das ganze Land mit diesem absurden Theater in Mitleidenschaft zu ziehen? Auch die Union taumelt dem Abgrund entgegen, an dessen Rand die SPD bereits hängt. Eine Kanzlerin auf Abruf, eine Parteivorsitzende ohne Trittsicherheit in wichtigen Fragen, auch bei der Union die Unklarheit, wohin die Partei das Land eigentlich führen will. Soziale Marktwirtschaft, innere Sicherheit, sichere Grenzen, um die früheren Markenkerne der Union ist das denkbar schlecht bestellt. Wer sich seit vielen Jahren mit der SPD einen Überbietungswettbewerb um staatliche Wohltaten liefert, muss sich nicht wundern, wenn sich liberale und konservative Wähler abwenden. Sicher machen die Grünen derzeit vieles richtig, aber die taumelnde Regierung macht es ihnen auch leicht. Beim letzten grünen Aufschwung in den Umfragen musste zuvor noch ein Atomkraftwerk in die Luft fliegen. Diesmal reicht die drohende Kernschmelze in der Großen Koalition, um die Grünen zu neuen Spitzenwerten zu bringen.
Thomas Berbner kommentierte. Sie sollen Mexiko treffen, aber den Kollateralschaden, den hätten unter anderem auch deutsche Autobauer. Die Zölle, die der amerikanische Präsident Trump auf Importe aus Mexiko erheben will, um den südlichen Nachbarn zu zwingen, härter gegen Einwanderer vorzugehen, die in die USA wollen. Diese Zölle würden beispielsweise auch den bayerischen Motorenwerken das Leben schwerer machen. Hier am wichtigsten Atlantikhafen im mexikanischen Veracruz werden viele Autos, die in Mexiko montiert werden, in die USA verschifft. Ab heute will auch BMW da einen Gang zulegen, wie Xenia Böttcher berichtet.
Mexikanische Freude und deutsches Know-how. So eröffnet BMW sein neues Werk in Nordamerika. Die Dreier-Serie geht hier und heute an den Start. Doch es gibt dunkle Wolken am Horizont. Der Automobilhersteller steht zwischen den Fronten der mexikanischen und der US-Politik. Fragen zu US-Präsident Trump und den von ihm angedrohten Strafzöllen wollte BMW eigentlich nicht hören.
Das ist zu diesem Moment sehr spekulativ, wie es da weitergeht. Insofern, wir würden uns ungern an Spekulationen beteiligen. Wir sehen aber gleichzeitig zum heutigen Stand keine Veranlassung, unsere Pläne zum jetzigen Zeitpunkt zu ändern.
1 Milliarde US-Dollar haben die Münchner in das Hightech-Werk investiert. 175.000 Autos wollen sie im Jahr produzieren, den lukrativen US-Markt fest im Blick. Auch wenn sie hier betonen, an den USA allein hängen wir nicht. Mexikos geografische Lage, seine Freihandelsabkommen und günstigen Arbeitslöhne machen das Land attraktiv. Aber bald schon könnte es Strafzölle aus den USA geben. Erst 5%, am Ende 25, so droht der US-Präsident. Es ist schlecht, weil die Entscheidungsträger keine klaren Perspektiven haben. und weil die USA gegen das bestehende Freihandelsabkommen verstößt. Betroffen wären natürlich alle deutschen Unternehmen in Mexiko, auch Volkswagen und Audi und die hunderten Zulieferunternehmen hier. Die Migrationspolizei in Mexiko setzt derweil Migranten aus Zentralamerika fest, die Richtung USA ziehen. 144.000 waren es allein im letzten Monat. Ob Mexiko sie stoppen kann und will, das wird derzeit verhandelt. Davon hängt ab, ob die Strafzölle kommen. Wir wünschen uns eine gute Nachbarschaft mit den USA. Aber gleichzeitig verteidigen wir die Würde Mexikos.
La dignidad de México.
Etwa 2.500 Mexikaner haben Arbeit bei BMW gefunden. Man darf annehmen, dass sie auf ein gutes Ende der Verhandlungen hoffen. Der US-Präsident bleibt zwar eine unberechenbare Größe, aber BMW denke langfristiger.
Es ist ja nichts entschieden. Wir sind hier und wir bleiben hier.
Noch während der Feier macht sich dieser Dreier auf den Weg in die USA, noch zollfrei. Dass es so bleibt, da kann himmlischer Beistand nicht schaden.
Und wir bleiben bei der Autoindustrie. Der geplante Zusammenschluss von Fiat, Chrysler und Renault ist geplatzt. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Jan Hofer.
Der italienisch-amerikanische Konzern hat sein Angebot zur Fusion mit dem französischen Hersteller zurückgezogen. Zur Begründung teilte Fiat Chrysler mit, die politischen Voraussetzungen in Frankreich seien derzeit nicht gegeben. Von einer überstürzten Entscheidung war dagegen aus Kreisen der französischen Regierung die Rede. Wirtschaftsminister Le Maire hatte zuvor im Renault-Verwaltungsrat um zusätzliche Bedenkzeit gebeten. Der Staat hält 15% an dem Autobauer. Mehr dazu von Markus Görne aus der Frankfurter Börse.
Wenn zwei sich streiten, dann freut sich der Dritte. Das dürfte nach der gescheiterten Fusion die deutsche Autoindustrie sein. Verloren hat Fiat Chrysler, die eine Fusion wollten und die Geduld verloren. Renault, die mit dem Platzen der Fusion die Chance verlieren, größer zu werden. Und die Aktionäre beider Konzerne, denn deren Papiere hatten nach der Ankündigung einer Fusion erst stark zugelegt. Das ist mit dem heutigen Tag vorbei. Dabei sind die Herausforderungen groß. Neben dem autonomen Fahren ist der Klimaschutz ein immens wichtiges Thema. Ebenso, dass das Auto als Statussymbol immer mehr ausdient. Nutzer Fahrzeuge nicht mehr kaufen, sondern bei Bedarf nutzen wollen. Carsharing genannt. Der Kampf um die Innovationsspitze beim Thema Mobilität der Zukunft ist schwer und teuer. Schon jetzt stehen die Hersteller unter Druck.
Im Skandal um umstrittene Aktiengeschäfte, sogenannte Cum-Ex-Geschäfte, sind die Ermittlungen deutlich ausgeweitet worden. Laut WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung hat die Staatsanwaltschaft Köln Verfahren gegen etwa 70 heutige und frühere Mitarbeiter der Deutschen Bank eingeleitet, unter ihnen Vizevorstand Ritchie und Ex-Bankchef Ackermann. Das Geldinstitut bestreitet, Gesetze gebrochen zu haben. Bei den inzwischen gestoppten Aktiengeschäften hatten sich Fonds Steuern in Milliardenhöhe erstatten lassen, die sie nie gezahlt hatten. Nach monatelangem Streit haben sich Bund und Länder über die künftige Finanzierung der Kosten für Flüchtlinge geeinigt. Die Länderregierungschefs verständigten sich mit Bundeskanzlerin Merkel darauf, dass sich der Bund in den kommenden 2 Jahren mit jeweils mehr als 3 Milliarden Euro an den Ausgaben beteiligt, unter anderem für Unterkunft und Integration. Derzeit gibt der Bund 4,7 Milliarden Euro. Der ehemalige Krankenpfleger Nils Högl ist auch in einem zweiten Prozess zu lebenslanger Haft verurteilt worden, wegen Mordes in 85 Fällen. Das Landgericht Oldenburg stellte außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Eine vorzeitige Haftentlassung ist damit praktisch ausgeschlossen. Als Krankenpfleger hatte Högl über Jahre hinweg Patienten tödliche Medikamente verabreicht, um sich bei der Reanimierung als Retter präsentieren zu können. Bereits vor 4 Jahren war er wegen zweifachen Mordes verurteilt worden.
Man braucht eine Lupe, um sie genauer zu sehen. Die winzigen Plastikteilchen, die von Autoreifen abreiben, als Kügelchen im Shampoo stecken oder als Schnipsel von Plastiktüten abreißen. Umweltverbände warnen seit langem vor ihnen, weil die klitzekleinen Dinger nicht nur in der Natur herumfliegen, sondern auch in unseren Körper gelangen können, etwa über das Trinkwasser oder die Nahrungskette. Das Fraunhofer-Institut hat aufgeschlüsselt, woher bei uns in Deutschland das Mikroplastik hauptsächlich stammt. Allein 30,7% vom Abrieb von Autoreifen. Die Emissionen bei der Abfallentsorgung machen 7,5% aus. 3,2% durch Verwehungen auf Sport- und Spielplätzen, etwa von Kunstrasen. Und aus Kosmetikartikeln stammen noch 0,5%. Von den insgesamt 330.000 Tonnen Mikroplastik, die hierzulande im Jahr in die Umwelt gelangen. Aber wie gefährlich ist Mikroplastik wirklich für uns? Dazu gab es heute eine Antwort vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Jens Eberl und Martin Polanski.
Das ist die Menge für ein Peeling. Und das ist das, was am Ende an Mikroplastik davon übrig bleiben kann. Mikroplastik, es steckt in unzähligen Produkten, auch in Shampoos, Duschgels, Cremes, Kosmetika. Das Problem ist, das Mikroplastik läuft ins Abwasser. An neuen Filtern wird zwar geforscht, aber momentan sind die Kläranlagen nicht in der Lage, die kleinen Partikel herauszufiltern. Und damit landet das Plastik in der Nahrungskette.
Die Umweltgefahr ist, dass Mikroplastik extrem lange hält, dass es überall in der Umwelt verbreitet ist. Über den Klärschlamm wird es auf die Ackerflächen ausgetragen, gelangt damit letztendlich in unsere Nahrungskette. Wir haben es im Wasser, und zwar auch bis hin zum Trinkwasser.
Der BUND hat einen Einkaufsratgeber herausgegeben. Er zeigt, in welchen Produkten Mikroplastik vorhanden ist. Eine sehr lange Liste. Auch über Apps können sich Verbraucher informieren, ob das Produkt Mikroplastik enthält. Sogar die Gefäße, die Trinkwasser enthalten, können Mikroplastik abgeben. Wissenschaftler aus Kanada haben herausgefunden, dass Menschen, die ihr Wasser nur aus Plastikflaschen trinken, in einem Jahr bis zu 90.000 Partikel an Mikroplastik zu sich nehmen könnten. Kunststoff taucht fast überall bei uns im Alltag auf. Ständig kommen wir mit Mikroplastik in Kontakt.
Wenn wir jetzt draußen sind und wir nehmen Feinstaub auf, da gehört auch Reifenabrieb dazu oder auch Textilien, wenn wir uns bewegen. Und man kann so die Fasern ja auch zu Hause im Staub sehen, entweder in der Luft oder auch wenn man es aufwischt. Das atmen wir ein, das nehmen wir auf.
Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt vor Panik. Hier sagen die Wissenschaftler, noch sei nicht völlig klar, was der Körper überhaupt an Plastikteilchen aufnehme.
Wir gehen davon aus, dass nur ein sehr geringer Anteil von Mikroplastik vom Körper aufgenommen wird. Über die Haut ist es sehr unwahrscheinlich, weil die Haut eine starke Barriere ist. Über die orale Aufnahme ist es auch so, dass nur ein ganz geringer Teil von sehr kleinen Mikropartikeln aufgenommen werden kann.
Die Forschung ist noch ganz am Anfang. Keiner kennt die genauen Folgen. Selbst wenn das Problem mittlerweile erkannt ist, nimmt die Belastung mit Mikroplastik aber immer noch zu.
Ja, und auch in Sonnencreme kann Mikroplastik sein. Carsten Schwanke, brauchen wir die in den nächsten Tagen überhaupt?
Ich würde sagen, schon für morgen. Also da ist Sonnencreme auf jeden Fall angesagt, wenn man sich längere Zeit draußen aufhält. Denn es wird für viele ein sehr sonniger Tag werden. Aber wir haben auch ein anderes Thema und das sind erneut unwetterartige Regengüsse und Gewitter, die es vor allem heute gab und noch immer gibt. Wir sehen hier diese dunkelblauen Flecken im Nordosten Deutschlands, auch im Osten Bayerns, in einigen Regionen in Berlin, Brandenburg und Sachsen fielen heute bis zu 80 Liter Regenwasser pro Quadratmeter mit lokalen Überschwemmungen. Das ist jetzt der Wettervorschaufilm bis morgen Mittag und da sehen wir weite Teile Deutschlands praktisch wolkenfrei. Deshalb Sonnencreme, ja, wichtiges Thema. Morgen Nachmittag kommt ein anderes Thema dazu. Nämlich, das sehen wir hier im zweiten Teil dieses Wettervorschaufilms. Erneut aus Südwesten eine Kaltfront mit Schauern, Gewittern und möglicherweise auch mit Sturmböen. Und dahinter geht es dann etwas kühler weiter, mit an dieser grünen Färbung gut zu erkennen. Vor allem Richtung Samstag werden die Temperaturen nicht mehr ganz so hoch sein. Eins nach dem anderen. Heute Nacht also zunächst noch Schauer und Gewitter im äußersten Osten Deutschlands und auch im Osten Bayerns. Ansonsten ist es trocken. Die Temperaturen liegen morgen früh bei Werten zwischen 7 und 14 Grad. Morgen Vormittag dann viel Sonnenschein, fast überall trocken, eine Ausnahme in Vorpommern. Dort gibt es noch letzte abziehende Schauer aus der Nacht, ansonsten noch Restwolken in der Osthälfte, aber auch die lassen schon die Sonne durch. Und am Nachmittag bleibt es für die meisten Menschen bei uns sonnig und auch trocken, aber am späten Nachmittag und zum frühen Abend kommen dann die Schauer und Gewitter hier im Westen und im Südwesten an. Die Temperaturen erreichen morgen wieder verbreitet sommerliche Werte, 25 bis 30 Grad, nur an den Küsten bleibt es etwas kühler. Dann blicken wir auf das lange Pfingstwochenende und beginnen mit dem Samstag. Erneut auch sehr viel Sonnenschein, Ausnahme dann der Norden, speziell der Nordwesten. Hier wird es windiger, an der Nordseeküste Sturmböen möglich und es gibt ein paar Regenschauer. Aber eben landeinwärts ist es sonnig und trocken bei Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Am Pfingstsonntag einzelne Schauer und Gewitter im Süden, der Pfingstmontag wieder deutlich wechselhafter. Und vor allem in Sachsen und Bayern kann es dann wieder unwetterartige Regengüsse und Gewitter geben.
Carsten Schwanke, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten folgen jetzt Comedy und Satire mit Pussy Terror TV und Caroline Kebekus. Das Nachtmagazin mit Anna Planken dann um 0:15 Uhr und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.